1 live. Reportage.
Am ersten Abend kamen wir in der Dunkelheit an. Man hatte so wenig Einfühlungsvermögen in die Psyche von kleinen, zerbrechlichen Kindern, dass man mich und meinen Bruder getrennt hat in der ersten Nacht. Als ich dann nachts wach wurde, wusste ich überhaupt nicht, wo ich war. Ich habe angefangen zu schreien und zu weinen, bin aus diesem Gitterbettchen da ausgestiegen, durch dieses Haus geirrt, bis man mich dann irgendwann schluchzend und schreiend auf einer Treppe auffand.
Wir bekamen also jeden Morgen eine wirklich absolut ungenießbare Milchsuppe aus vergorener alter Milch, die sauer war. Die Würste waren teilweise verfault. Wenn es mal sonntags Kompott gab, dann hat immer der gewonnen, der die meisten Würmer in seinem Kompott hatte. Also es war Schweinefraß.
Ich habe meinen Aufenthalt da als sehr grausam empfunden. Ich bin zum Essen gezwungen worden.
Und wenn die jüngeren Kinder nicht essen wollten, dann hat sich die Tante eine Gummischürze angezogen, den Kopf des Kindes zwischen die Knie genommen, festgehalten und es gestopft wie eine Weihnachtsgans.
Es gab keine vertraute Person und es gab auch nicht einen Menschen da, der irgendwie warmherzig gewesen wäre. Ne? Die waren alle kaltherzig und im Grunde grausam.
Ungefähr so werden etwa alle Waisenhäuser in Filmen und Serien dargestellt. Zuletzt wieder ansatzweise in der Schachserie Das Damengambit. Aber wie so oft ist die Realität manchmal noch schlimmer. Hallo zusammen, ihr hört die 1Live-Reportage. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Jörn Bär. Und diese Reportage könnte euch eventuell triggern. Wir sprechen nämlich dieses Mal über Gewalt gegen Kinder. Auch über sexuellen Missbrauch. Nicht im Waisenhaus, aber da, wo Kinder eigentlich Spaß haben sollten, sich erholen sollten, nämlich in den Ferien. Seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die frühen 90er Jahre wurden Millionen Kinder auf Kuren verschickt, so hat man das früher ausgedrückt, und viele von ihnen haben da Grausamkeiten erlebt. 1Live-Reporterin Lena Gillhaus hat vor 4 Jahren als erste Journalistin eine Recherche zu diesen Missständen in Kinderkurheimen begonnen, in ihrem eigenen Umfeld. Hallo Lena.
Hallo Jan.
Lena, vor 4 Jahren gab es noch gar keine Zahlen zu diesen sogenannten Kinderverschickungen, ne?
Nee, also die Menschen, die wir da gerade gehört haben, die haben mir das so 2016, 2017 erzählt. Denn mein Vater und meine 2 Tanten wurden verschickt und ja, die haben mir halt diese Kinderkurgeschichten von Zwangsernährung, Angst und Gewalt erzählt. Das nennt man schwarze Pädagogik.
Und Pädagogik, ja.
Ja, genau. Mhm. Eigentlich keine Pädagogik. Und was wir da gerade gehört haben, zum Beispiel ist meine Tante, die wurde zum Essen gezwungen. Oder den Vater einer Freundin von mir, der ist total traumatisiert aus einer Kur als 4-Jähriger wiedergekommen und hatte Albträume danach. Ja, und ich kannte diese Horrorgeschichten eben immer nur so vom Hörensagen und habe mich gefragt, was waren das für Orte, wo diese Kinder dahin geschickt wurden? Und habe angefangen zu suchen und festgestellt, das waren keine Einzelfälle.
Wie hast du das rausgefunden?
Also dann nehme ich euch jetzt mit auf diese Spurensuche in der nächsten Stunde. Also wie ich die ersten Interviews führe, dann hunderte Betroffene im Netz finde und die echt krasse Sachen schildern. Dann fange ich an, nach ehemaligen Heimen zu suchen, weil sich viele Kinder nicht erinnern können, wo sie damals waren, und stoße da dann immer wieder auf Mauern des Schweigens, weil viele Verantwortliche die Berichte erstmal nicht ernst nehmen. Letztes Jahr hat sich dann aber eine Betroffenenorganisation gegründet und inzwischen tausende Berichte gesammelt. Die Politik hat das Leid anerkannt und viele Medien berichtet.
Aber...
Ja,
jetzt
genau.
Kommt ein Aber, oder?
Genau, ich habe jetzt weiter recherchiert und ja, also habe rausgefunden, die Politik tut bislang wenig und einige Träger schweigen weiter. Aber ich schaffe es in 2 Fällen, dass sich die Versicherung DRK und ein katholischer Orden, das sind die Franziskanerinnen Thüne, nach meiner Konfrontation mit betroffenen Berichten ihrer Verantwortung stellen und sich erstmals bei den Betroffenen entschuldigen.
Die 1Live-Reportage Albtraum Kinderkur. Die Suche der Verschickungskinder, das Schweigen der Täter. Jetzt 1 Stunde lang.
Gerade als ich meinen Kindern erzählt habe, dass du dieses Interview mit mir führen willst und in der Erinnerung an diese Geschichte musste ich weinen. Ich habe meinen Aufenthalt da als sehr grausam empfunden. Ich bin zum Essen gezwungen worden und ich war nie ein Kind, was nicht gerne gegessen hätte, sondern ich habe immer gerne gegessen, war aber von Natur aus eben eher zart. Und ich habe während der ganzen Zeit meinen Bruder eben nur während der Mahlzeiten in der Ferne gesehen.
Im Speisesaal, der für uns alle irgendwie eine Horrorveranstaltung war, weil man essen musste, ja, und auch ekelige Sachen essen musste.
Was zum Beispiel? Schokoladenpuddingsuppe. Schokoladenpuddingsuppe und immer wieder Schokoladenpuddingsuppe. Jeden Tag, morgens, mittags, abends, einen großen Teller als Vorspeise vor dem normalen Essen. Und das macht ja alleine schon satt. Ich mochte früher überhaupt nichts Süßes.
Hast du dich da auch mal übergeben?
Nein, das ist nicht meine Art. Ich habe das klaglos ertragen, ja.
Ich habe noch nie Schokoladenpuddingsuppe gegessen und jetzt muss ich sagen, bekomme ich auch keinen Appetit drauf. Ja. Ihr hört die 1Live-Reportage. Kinderkur, das klingt nach Erholung. Tatsächlich ging es vielen Kindern danach aber schlechter als vorher. Sicherlich gibt es auch in euren Familien oder im Bekanntenkreis jemanden, Eltern, Tanten, Onkels, die als Kind in eine Erholungsmaßnahme geschickt wurden. So war das bei der Familie von 1Live-Reporterin Lena Gillhaus. Die Reportage heißt heute Albtraum Kinderkur. Und Lena, wir haben gerade deinen Vater gehört und deine Tante, die da von diesem Esszwang in ihrer Kinderkur erzählen. Wie hast du von ihren Geschichten erfahren?
Also ich wusste schon eigentlich immer, dass die beiden auf so einer Kur waren, die total schrecklich war. Aber Weihnachten 2016, als die ganze Familie gerade bei meinem Vater zu Besuch ist, frage ich zum ersten Mal genauer nach. Und das fällt den beiden nicht leicht, aber die wollen das total gerne erzählen, weil sie das so krass fanden. Und ja, jetzt erfahre ich, dass die beiden in den 1960er Jahren bei einem 6-wöchigen Kinderkuraufenthalt in Wennigstedt auf Sylt waren. Und da war mein Vater 9 und meine Tante 6 Jahre alt. Und jetzt bei diesem Weihnachtsfest 2016 sitzt mein Großvater Albert Vollmer noch vor mir im blauen Sessel. Heute lebt er leider nicht mehr. Und ich will jetzt von ihm wissen, warum hat er seine beiden Kinder denn da überhaupt hingeschickt?
Als ich 1938 zur Kur war, da ging auch über Eisenbahnsozialwerk. Da war ich im Norderney. Da kann ich mich nicht beklagen. Wir sollten schwimmen lernen da. Wir haben gut Essen gekriegt, Wandlungen. Und dass ich das Vergnügen hatte, durfte in ein Flugzeug steigen, in Doppeldecker. Vielleicht dachte ich in dem Moment zurück und habe gedacht, hoffentlich haben sie es so gut, wie ich es habe.
Ja, das klingt ja auch erstmal irgendwie nach einem schönen Urlaub für Kinder, was man da alles so erleben kann. Er wollte ihnen was Gutes tun und hat sie dann wo angemeldet? Wo macht man das?
Also Opa war früher in Dortmund Eisenbahner und wegen seiner guten Erfahrung hat er sie dann auch beim Bundesbahnsozialwerk für eine Kur auf Sylt angemeldet. Die haben damit geworben, dass sich die Kinder am Meer vom verrußten Ruhrpott erholen und zunehmen könnten. Und finanziert haben das die Krankenkassen.
Das heißt, bevor es losging, waren alle optimistisch, ne? Danach kommen die Kinder wieder und denen geht's besser.
Genau, also die jetzt erinnern sich gerade daran, wie sie in Dortmund-Marten damals den Zug bestiegen haben und alle waren euphorisch und total aufgeregt. Und Oma und Opa haben dann wohl ihren Kindern ganz lange nachgewunken und die beiden sehen sich in dem Moment auf dem Weg in ein großes Abenteuer.
Es ging immerhin auf eine große Insel, an die Nordsee, und das haben die Eltern uns attraktiv geschildert. Und ich weiß noch, dass meine Mutter ungefähr 4 bis 8 Wochen vorher in jede Unterhose, in jedes Unterhemd, in jedes Hemd, in jedes T-Shirt, in jede Hose unseren Namen jeweils einnähen musste.
Ja, aber in Westerland angekommen waren Namen gar nicht mehr wichtig. Sie wurden dazu Namenlosen, sagt meine Tante. Die beiden wurden getrennt und haben sich gar nicht mehr gesehen.
Krass, also die waren so klein, waren so super weit weg von zu Hause verhältnismäßig und dann nicht mal seinen Bruder oder seine Schwester um sich zu haben, das ist hart.
Ja, total, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Und wurden dann jeweils mit Mädchen und Jungen aller Altersstufen zusammengetan. Mein 9-jähriger Vater kam dann in ein Zimmer mit 5 anderen Jungen, im Alter von bis zu 18 Jahren, erzählt er mir. Und denen war er ab dann schutzlos ausgeliefert. Er erzählt mir jetzt bei diesem Weihnachtsfest 2016 zum ersten Mal, was er damit ansehen musste. Und ich bin total geschockt, denn die jungen Männer hätten sich vor den kleinen Kindern selbst befriedigt, sagt er. Und manchmal wäre auch eine Erzieherin in die Betten der älteren Jungen gekommen und die hätten dann da Sex gehabt vor den Augen der Kleinen.
Also ich war ein aufgewecktes Jüngelchen, aber dafür hatte ich überhaupt gar keinen Plan, kein Auge, keinen Sinn. Das hat mich volles Rohr schockiert. Es gab niemanden, wirklich niemanden, weil nämlich die Kleinen hilflos waren wie ich, niemanden in diesem ganzen System, an den man sich hätte wenden können, um sich zu beschweren.
Das klingt wirklich nach totalem Horror, dass dein Vater das auch nicht mal früher erzählt hat, wahrscheinlich auch, weil es ihm schwer gefallen ist, ne?
Ja.
Die Erzieherin war also wirklich selbst Teil der Übergriffe.
Genau, und die war eigentlich wohl die Einzige, die sonst total nett zu den Kindern war. Deshalb war mein Vater besonders geschockt, weil er ihr vertraut hatte. Alle anderen waren überhaupt nicht nett, sagt meine Tante.
Bevor man rausging, mussten wir unsere Schuhe selber putzen. Das geschah quasi alles im Grunde so vom Bild her wie in so einem Straflager. Es war einfach so eine Massenabfertigung, die überhaupt keinen Raum ließ für einen individuellen, freundlichen Umgang miteinander. Ich habe ein Päckchen bekommen mit Süßigkeiten, die haben die Erzieherin an sich genommen mit den Worten, da wäre ich noch zu klein zu, um die zu essen. Und die Kinder waren diesen Erzieherinnen, die herzlos und unfreundlich waren, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Straflager, sagt sie, ne? Morgens Schuhe putzen und so, das klingt für mich auch so. Wir haben auch schon von der Zwangsernährung gehört. Wie lief das Leben in dem Heim denn dann sonst so ab?
Ja, wie in so einer Zuchtanstalt und nicht wie in einem Erholungsurlaub, wie es versprochen wurde. Die Kinder mussten morgens Schuhe putzen, beim Essen schweigen, strenge Regeln befolgen. Lichtblicke waren wohl die langen Spaziergänge am Strand, sagt mein Vater. Alle Kinder in Reihe und Glied und jeder musste so den Knoten von einem Seil festhalten, erzählen die mir.
Immerhin, ja.
Ja, dabei konnte mein Vater dann wohl kurz die Sorge um seine Schwester vergessen, die er immer im Speisesaal leiden sah. Manchmal hat er versucht einzuschreiten.
Und dann habe ich gesagt, meine Schwester mag das nicht, die mag sonst alles. Die Idee, dass man mir mit dem Löffel irgendwie auf die Finger gehauen hat, sowas ist in meiner Erinnerung geblieben. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Babse auch irgendwann mal unartig war eben und einen Nachmittag auf der Bank draußen eben verbracht hat und ich eben zu ihr wollte, das wurde mir verwehrt. Und wenn man mittags nicht den Mittagsschlaf eben eingehalten hat und irgendwie vielleicht noch mit dem Nachbarn ein bisschen rumgegibbelt hat, dann führte das eben unausweichlich dazu, dass man eben mit dem Schlafanzug oder mit der Unterhose und dem Unterhemd nach draußen auf den kalten Flur auf die Holzbank musste.
Und da mussten die Kinder dann wie lang bleiben?
Teilweise stundenlang, auch nachts. Für meine Tante Barbara gehörten diese Isolationsstrafen zu den schlimmsten Züchtigungsmaßnahmen.
Auf meinem Zimmer war ein Mädchen, die war Bettnässerin und der wurde nachts die Bettdecke gelüftet und wenn sie ins Bett gemacht hatte, musste die den Rest der Nacht auf einer Truhe im Flur sitzend verbringen. Und das Schlimmste war aber, dass ich eben erkrankt bin. Ich habe Ziegenpeter während dieses Aufenthaltes bekommen und bin als kleines Kind da den ganzen Tag alleine gelassen worden, lag alleine im Bett mit Hochfieber. Mein Bruder durfte mich nicht besuchen und niemand war freundlich zu mir. Und das war einfach nur furchtbar.
Und das komplette Gegenteil von den Vorstellungen vorher, ne?
Genau.
Würde ich sagen. Konnten beide denn irgendwie Kontakt zu ihren Eltern aufnehmen? Gab es da irgendeine Verbindung? Haben die sich mal erkundigt, mal angerufen, wie läuft's oder sowas?
Nee, das war irgendwie gar nicht vorgesehen. Also telefonieren oder sowas ging gar nicht. Die Kommunikation aus beiden Richtungen wurde eingeschränkt und auch kontrolliert, denn an einem Tag sollten die Kinder den Eltern eine Karte schreiben. Barbara wusste schon genau, was sie schreiben wollte, aber sie konnte es noch nicht selber machen.
Und dann saß ich eben neben einer Frau, die für mich quasi den Brief geschrieben hat und ich wollte der diktieren, was sie schreiben soll und die hat nicht das geschrieben, was ich wollte, ne? Also Mama, ich habe Heimweh und so und die hat dann gesagt, nein, das schreiben wir nicht, da wird die Mama noch ganz traurig, ne? Und die hat dann irgendwie geschrieben, Barbara ist gut, aber sie nimmt nicht zu. Also ich hatte eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, da mitzuteilen, wie es mir geht.
Sie war 6, ne? Wie ich das richtig im Kopf habe. Dein Vater war 9. Konnte der sich irgendwie zumindest schriftlich mitteilen?
Ja, der konnte schon selber schreiben, aber ihm wurde gesagt, was er schreiben sollte. Den Brief haben sie aufgehoben.
Ja, den hast du jetzt auch mitgebracht. Ich lese mal vor, es ist wirklich ein Brief in sehr schöner Schreibschrift, wahrscheinlich so, noch so mit Lineal unter die Zeilen gelegt und so weiter. Und da steht also, liebe Eltern, Ausrufezeichen. Ich bin gut angekommen. Es gibt immer gutes Essen. Schicke Barbara und mir bitte Gummistiefel, mir bitte noch einen Kugelschreiber. Wir waren gestern am Meer. Ich fand einen schönen Stein. Wenn man ihn anfasst, ist er warm. Wir schlafen zu 5 Jungen in einem Zimmer. Nun will ich Schluss machen. Schöne Grüße an euch alle, Matthias. Und unten noch eine kleine Zeichnung, das ist Susanne, ein Mädchen, das winkt.
Genau, das ist die ganz kleine Schwester von den beiden, die glücklicherweise zu Hause bleiben konnte.
Ah, okay. An die er sich aber erinnert hat. Das durfte er dann wahrscheinlich doch selber machen.
Wahrscheinlich.
Denn in dem Text, der kommt mit Sicherheit nicht von ihm, denn da ist ja nichts drin von dem, was er wirklich erlebt hat.
Genau, von diesem grenzenlosen Heimweh, das die beiden hatten, der Scham, der Sorge und dem Gefühl von himmelschreiender Ungerechtigkeit, das beide bis heute verfolgt. Ihre Eltern ahnten damals davon nichts, sagt mir mein Opa.
Das haben wir erst erfahren, als wir wieder zu Hause waren. Da haben wir nur gesagt, das schicken wir sie, brauchen wir nicht wieder hinschicken. Ne?
In Erinnerung geblieben sind mir unter anderem auch die Toilettengänge als ganz schreckliche Situation, weil wir mussten uns nach jeder Mahlzeit in einer langen Reihe aufstellen. Unter dieser Rolle stand eine Mitarbeiterin, die dann fragte, ob wir ein großes oder kleines Geschäft machen müssten. Und wenn wir nur Wasser lassen mussten, dann kriegten wir auch kein Toilettenpapier. Also in den Zwischenzeiten waren die Toilettenräume abgeschlossen und in der Nacht war es so, dass wir in dem Schlafsaal in der Mitte eines dunklen Raumes ein Topf hingestellt wurde, auf den wir dann gehen sollten. Egal, ob da schon ein anderes Kind drauf gemacht hatte, egal, ob der auch schon voll war. Und wir haben dann vor lauter Verzweiflung ins Bett gemacht, dann gab es auch richtig Schläge. Die gesamte Situation, an die ich mich erinnern kann, in dieser Zeit war vollständig mit Angst besetzt.
Ihr hört die 1Live-Reportage, die euch dieses Mal triggern könnte. Wir sprechen nämlich über den Albtraum Kinderkur. Millionen Kinder wurden bis in die 90er Jahre zur Erholung mehrere Wochen weggeschickt, haben aber stattdessen Erniedrigung und Esszwang erfahren. Ein paar Impressionen haben wir da gerade gehört. 1Live-Reporterin Lena Gilhaus recherchiert zu diesem Thema seit 4 Jahren, weil unter anderem ihr Vater und ihre Tante auch diese Hölle erleben mussten, die vielleicht auch Familienmitglieder von euch erlebt haben. Jetzt gerade erzählt jemand, dass auch die Toilettengänge unter Zwang standen.
Ja, das ist meine Tante mütterlicherseits. Ich lasse sie das Erlebte für diese Reportage Ende 2020 nochmal am Telefon erzählen. Und ja, meine inzwischen verstorbenen Großeltern haben sie als 5-Jährige aus Mettingen im Osnabrücker Raum nach Bayern verschickt, weil sie angeblich auch zu dünn war. Und vor Ort war das Essen, sagt meine Tante, aber so widerlich, habe nach Plastik gestunken und geschmeckt, dass sie kaum essen konnte, dort richtig abgemagert sein. Als Rosi dann zurückkam, hat sie ihre Eltern, die sie am Bahnhof abgeholt haben, nicht mehr wiedererkannt.
Dann kamen da 2 Menschen an und denen würde ich dann übergeben. Und das wollte ich aber absolut nicht. Ich habe geschrien und getobt und mich gewehrt, so ich nur konnte. Aber diese 2 Menschen waren meine Eltern.
Die sie in dem Moment nicht erkannt hat, ne? Oder?
Genau.
Totale Entwurzelung quasi.
Ja, genau so bezeichnet sie das auch. Und sie hat dann zum Beispiel bayerisch gesprochen und gejodelt. Das Haus, die Tapeten, die Familie waren ihr komplett fremd, sagt sie. Und für den Rest ihres Lebens ist dieses bedrohliche Gefühl geblieben, ich kann jederzeit hier rausgerissen werden.
Das heißt, sie kam aus der Ecke von Osnabrück, wo man Hochdeutsch spricht und dann plötzlich bayerisch und jodeln.
Genau.
Also haben die Eltern nichts gemacht, als sie das gemerkt haben? Irgendwie beschwert oder mal nachgefragt?
Ja, irgendwo? Das finde ich halt auch krass, weil meine beiden Großelternpaare haben nichts gemacht. Weder die Eltern meines Vaters und meiner Tante Barbara, noch die von meiner Mutter und Rosi.
Jetzt wusstest du immer schon in deiner Familie alleine von 3 Leuten, die sowas berichten. Das kann Zufall sein, aber vielleicht eben auch überhaupt nicht. Also denkst du zum Zeitpunkt deiner Recherche 2017, du hast 2016 angefangen, Ende 2016 haben deine Familie, hat dir davon erzählt, zum Zeitpunkt der Recherche 2017, da war ja irgendwie noch gar nicht so richtig was über Verschickungskinder bekannt. Hast du da geglaubt, dass es in deiner Familie vielleicht, dass die halt Pech hatten, so ein schlechtes Erlebnis oder so?
Nee, ich denke in der Zeit schon, dass das keine Einzelfälle sind, weil ich noch mehrere andere bekannt habe, die ähnlich Schlimmes berichten. Und ich führe in der Zeit mit mehreren Interviews und suche dann ergebnislos nach Heim. Weil meine Verwandten wissen ja zum Beispiel nicht mehr, wie das Haus hieß auf Sylt, wo sie waren. Und das Bundesbahnsozialwerk sagt mir dann damals, dass sie keine Daten mehr darüber dazu besitzen. Und auch in Sylt komme ich nicht weiter. Dann bei einem anderen Fall in Peterzell im Schwarzwald auch nicht. Da frage ich bei der Gemeinde, bei dem Pfarrer nach. Und kriege einfach irgendwie keine Informationen zustande. Aber dann entdecke ich im Internet zig Foren, und auch so Gruppen in Social Media, in denen sich hunderte Menschen austauschen und Erinnerungen teilen an diese Kinderkuraufenthalte und danach Spuren, Anhaltspunkten und Leidensgenossen suchen.
Du hast ja zu dem Zeitpunkt schon einige Geschichten aus deiner Familie so gehört. Wie beschreiben denn die anderen so im Netz diese Kuren?
Also es gibt auch ein ganz paar positive Schilderungen, aber die meisten schreiben genau dasselbe. Die schreiben von Zwangsernährung bis hin sein Erbrochenes essen zu müssen, von Prügel und Isolationsstrafen, eiskaltem Abduschen oder Tritten in den Hintern beim Marschieren, manchmal auch sexuellen Missbrauch. Wie in einem Eintrag, den ich entdecke, von der Bochumerin Gabriele Peipker im Netzwerk B für Opfer von Gewalt.
Das heißt also so. Dieses Opfer von Gewalt, also ja, okay.
Genau, ich besuche sie jetzt in ihrer Wohnung in Bochum Und ihr verstorbener Lebensgefährte Daniel B., so kürzt sie ihn ab, sagt sie, soll im Kinderkurheim St. Johann in Niendorf an der Ostsee Opfer sexueller Gewalt geworden sein. 1975, im Alter von 4 Jahren, war er da 6 Wochen lang. Ab 2007 hat er sich laut Peipka immer stärker erinnert, bis er jede Nacht schreiend aufgewacht sei.
Irgendwann kam dann, ich glaube, ich musste Sex haben mit anderen Kindern. Kinder wurden des Nachts geweckt von Schwestern und wurden dann in den Keller gebracht.
Und dann?
Ja, sie erzählt mir, dass er wohl mit Gegenständen sexuell gequält worden ist und das auch bei anderen Kindern machen sollte. Diese krasse Aussage habe ich jetzt aber bewusst weggelassen, weil es dafür gar keine Beweise gibt. Und ja, deswegen erzähle ich es jetzt nur so im Groben. Peipka wirft den Trägern des Heims, das sind die Franziskanerinnen Thüne, vor, Schuld an Daniel B.'s Tod zu sein. Der sei mit den Erinnerungen daran nämlich nicht fertig geworden und hätte 2009 einfach nicht mehr gekonnt.
Die Bilder im Kopf, ja, dieses Karussellfahren immer im Traum und kurz vorm Einschlafen und den ganzen Tag über, der war so traumatisiert, der hat es dann versucht zu deckeln mit Drogen und mit Alkohol und das ging immer weniger. Ja, und dann hat er sich dann erhängt.
Okay, das sind schwere Vorwürfe. Mhm. Erstmal nur vom Hörensagen, nicht vom Betroffenen selbst. Du hast gerade den Ort Thüne erwähnt, den kenne ich zufälligerweise, da bin ich nämlich geboren, das ist im Emsland, in Norddeutschland. Was sagt denn dieser Orden dazu, der dieses Kinderkurheim damals betrieben haben soll?
Ja, ich bin dann unterwegs jetzt gerade, es ist Anfang 2017 und in Thüne. Du kennst ja vielleicht diesen Backsteinbau, das alte Kloster von einer Mauer umschlossen und es ist so wolkenverhangener Himmel. Und die Generaloberin, sie hat eine schwarze Robe an, Schleier, ein silbernes Kreuz um den Hals, empfängt mich hier zum Gespräch. Wir sitzen jetzt in so einem kleinen Konferenzraum, braune Schrankwand, ein Jesuskreuz an der Wand. Und hier bezieht Schwester Maria Chor des Reiker, so heißt sie, Stellung zu Peipkas Vorwürfen.
Die Recherchen haben ergeben, es hat keinen sexuellen Missbrauch gegeben. Wir sind aber wohl auf eine sehr strenge Erziehung in dem Kurheim gestoßen.
Man kann es ja auf der einen Seite nicht richtig verifizieren, aber ausschließen kann man es doch eigentlich auch nicht, oder?
Die Schwestern, die befragt worden sind, sind so glaubwürdig, dass man sagen kann, einen sexuellen Missbrauch hat es nicht gegeben. Eine Schwester unserer Gemeinschaft ist mit denen im Gespräch gewesen und sie sagt, es hat strenge Erziehungsmaßnahmen gegeben, aber keine Details. Die Art und Weise zu erziehen ist sicher im Zusammenhang der 50er, 60er Jahre zu sehen, in der von Erziehung oft anders gedacht und anders gedacht wurde, als wir das heute tun.
Nun war der Daniel B. aber 1975 in diesem Heim.
Das stimmt. Dazu kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ein Arzt, ein Hausmeister, also Personen, die direkt mit den Kurkindern damals zu tun gehabt haben, nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht mehr leben.
Du bist Journalistin. Sie tritt natürlich für ihren Orden ein. Stimmt das, was sie sagt?
Nee, also das stimmt nicht, dass da keiner mehr lebt, denn Gabriele Peipka und Norbert Denneff, der ist damals Vorsitzender der Organisation Netzwerk B für Opfer von Gewalt, die haben eine noch lebende Mitarbeiterin gefunden. Die wollte mit Peipka aber 2010 nach Daniel B.'s Selbstmord nicht sprechen und mit mir jetzt auf Anfrage beim Orden auch nicht. Ich will wissen, warum nicht.
Den Grund kenne ich nicht. Aus meiner jetzigen Einschätzung würde ich sagen, sie ist sehr krank.
Okay, das heißt, sie ist seit 7 Jahren nicht ansprechbar.
Ja, mehr erfahre ich auch nicht. Ja, was aber rausgekommen ist durch Peipkas Post im Netzwerk B, ist die Brutalität in dem Heim. Die ist dadurch ans Licht gekommen. Ich zähle jetzt 2017 110 Seiten lang Kommentare unter ihrem Eintrag, die alle bestätigen schwarze Pädagogik in St. Johann, aber auch in vielen anderen Kurheimen. Nur ein User namens Marco bestätigt sexuellen Missbrauch und schreibt in den 1980ern in St. Johann von einem Mitarbeiter namens Peter missbraucht worden zu sein. Hunderte Anrufe sind damals bei Peipka eingegangen, hat sie mir erzählt, aber ihr wurde das dann irgendwann alles zu viel und sie hat dann aufgegeben.
Das ist echt schwierig, ne? Also welche Seite da jetzt irgendwie recht hat, kann man ja irgendwie nur so schwer beurteilen. Also es lässt sich ja alles kaum verifizieren, ne?
Genau. Ja, eine abschließende Beurteilung der Vorwürfe ist komplett unmöglich. Norbert Denne vom Netzwerk B, der Peipka bei ihrer Recherche unterstützt hat, gibt mir damals 2017 ein Statement zu dem Fall per E-Mail und schreibt, es sind Erinnerungen, keine Beweise. Leider war es bisher weder politisch noch juristisch möglich, diese Erinnerungen investigativ aufzuarbeiten, weil die Einrichtung kein Interesse daran hat und die bestehenden Verjährungsfristen diese Haltung noch unterstützen. Wie schlecht die Behandlung von Kindern in manchen Kureinrichtungen war, kann man in den über 200 Kommentaren nachlesen. Ja, Schwester Maria Cordes-Reiker, die bestreitet das aber alles. Ihr Orden habe nur ein Ziel verfolgt, Menschen zu versorgen und aufzurichten.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass es da um ein Konglomerat von unterschiedlichen Empfindungen, Gefühlen, Beobachtungen geht, die oft undifferenziert so zusammengebracht werden zu einem Vorwurf. Und damit tut man den Kurheimen insgesamt Unrecht.
Also mein Eindruck war, dass es zu diesem Thema praktisch nichts gibt. Keine Literatur, keine Untersuchung. Einfach gar nichts. Ich war sehr überrascht, das ist ja schließlich ein Kinderbuch, das ich geschrieben habe, dass ich wahnsinnig viele Mails und Briefe von ehemals Betroffenen bekommen habe, die alle meinten, was ich da in dem Buch schreibe, das sei ihre Geschichte. Diese Geschichten von dieser Art von Pädagogik, dieser Form von Zwangsernährung, nicht aufs Klo gehen durfte, diese ganze Form von liebloser und brutaler Erziehung, die dort stattgefunden hat.
Und diese Geschichte ist keine Fiktion, sondern das ist dutzendfach, noch viel häufiger wahrscheinlich, wirklich passiert. Wir sprechen vom Albtraum Kinderkur. Diese Kinderkuren, die gab es so ab dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90er Jahre. Ihr hört die 1Live-Reportage. Ich bin Jörn Bär und das, was uns 1Live-Reporterin Lena Gehlhaus zu diesem Thema erzählt, das könnte euch triggern. Wir sprechen nämlich über Kindesmisshandlung in eigentlichen Erholungsaufenthalten. Lena, du gehst Geschichten darüber seit 4 Jahren nach, weil es in deiner eigenen Familie ein paar Betroffene gibt. Und diese Frau, die wir gerade gehört haben, die hat, finde ich, schon einen ziemlich ungewöhnlichen Weg gewählt, um ihre Geschichte zu verarbeiten, ne?
Genau, das ist die Autorin Sabine Ludwig aus Berlin, mit der ich 2017 telefoniere. Wir haben sie ganz am Anfang gehört, wo sie vom Vollstopfen mit vergammeltem Essen voller Würmer gesprochen hat und von Prügeln und Demütigungen, wenn man eingenässt hat. Und ja, sie hat ihre Kuraufenthalte als 6- und 10-Jährige in einem Abenteuerroman verarbeitet für Kinder und Jugendliche, der heißt Schwarze Häuser. Und nach der Veröffentlichung des Jugendbuches 2014 haben ihr dann ganz viele Erwachsene geschrieben, und zwar, dass sie ihre eigene Kurgeschichte geschrieben habe.
Schwarze Häuser, vielleicht auch in Anlehnung an diesen Begriff, den ich total schräg finde, nämlich schwarze Pädagogik, was da alles veranstaltet wurde. Die haben also, die Leser, LeserInnen haben also erkannt, was da in den Heimen herrschte, was sie selbst erlebt haben.
Genau, von den Bergen bis zur Nordsee lief das überall ähnlich ab, sagt Ludwig. Und weil es bis dato gar keine Recherchen oder Untersuchungen gab, haben die Leute händeringend nach irgendeiner Form von Literatur gesucht und eben nur ihr Buch gefunden. Und Ludwig fordert schon 2017 eine Aufarbeitung.
Es geht auch gar nicht darum, jemanden zu belangen oder jemanden irgendwie einer Strafe zuzuführen. Es geht darum zu sagen, was damals mit den Kindern in diesen Heimen passiert ist und dass die Kinder, die heutigen Erwachsene, immer noch darunter leiden. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen einfach möchten, dass sich da mal jemand mit beschäftigt, da mal den Finger drauf legt und die ganze Geschichte mal ein bisschen aufdeckt. Vielleicht hat sich da nie jemand drum gekümmert, weil es waren halt nur 6 Wochen. Aber 6 Wochen können im Leben eines Kindes eine Ewigkeit sein, die ein Leben lang begleitet, und zwar negativ.
Wir haben es vorhin schon von dir gehört. Deine Familie hat dir davon erzählt, vor ziemlich genau 4 Jahren, Weihnachten 2016 ungefähr. Du hast dann angefangen zu recherchieren. 2017 hast du deine ersten Ergebnisse schon in mehreren Rundfunkanstalten und bundesweit auch in der Zeitung veröffentlicht. Daran hast du schon aufgezeigt, dass das aus deiner Familie jetzt keine Einzelfälle waren. Was hat sich danach getan?
Also erstmal bekomme ich nur wahnsinnig viele Briefe von anderen Betroffenen und Hunderte kommentieren unter den Berichten online. 2019 gründet sich dann eine Betroffeneninitiative, die sich Verschickungskinder nennt. Und die machen ganz viel Medienarbeit, treten mit 1000 betroffenen Berichten an die Politik heran und fordern Aufarbeitung. Dann folgen massig Medienberichte. Es wird berichtet über Fälle von Medikamententests und Sedierungen der Kurkinder, dass es in ein paar Fällen auch Nazi-Kurheime, also Nazis Kurheime geleitet haben. Und die Politiker, die geben sich dann sehr bestürzt und dass das alles ganz neu ist. Und die Medien, die berichten teilweise auch sogar, dass noch überhaupt gar nichts darüber bekannt gewesen sei.
Ja, also Politiker zeigen sich bestürzt. Man kann dann auch immer sagen, ah, das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, das war noch so klein und ich hatte keine Ahnung und so. Aber was ich mich frage, haben sich nicht auch mal in all den Jahren wirklich Leute bei den Behörden beschwert? Also Eltern, ehemalige Kurkinder?
Ja, laut der Betroffeneninitiative haben sich einige Eltern beschwert. Auch Beschwerden von Ämtern über Missstände in Einrichtungen gäbe es in den Archiven. Da haben die Betroffenen selber nachgeforscht. Und es ist jetzt November 2020 und ich habe einen Videocall mit Simon Lissner wegen Corona. Er ist ehemaliger Bundesdelegierter der Grünen und er hat darüber geblockt, dass er die Betroffenheitsbekundung für geheuchelt hält. Denn die Zustände in den Kurheimen, die seien überall bekannt gewesen.
Wer in dem Bereich unterwegs ist, also so Familienpolitik und so weiter, und das nicht weiß, also der hat eine dermaßen vermessene Bildungslücke. Heute so zu tun, dass das, was auch in diesen Einrichtungen zur Erholung stattgefunden hat, das ist mir unvorstellbar. Also da hätte ein Politiker oder eine Politikerin jederzeit sich umhören können, in gerade dieser älteren Generation, die hätten sofort gesagt, ey Leute, da ist man zurückgekommen und war froh, wenn man wieder daheim war. Das hatte mit Erholung nichts zu tun. Dass die Politik sich hinstellt und so tut, als hätte sie davon nie was gewusst. Also entweder ist das ein komplettes Kontrollversagen, davon gehe ich nicht aus, sondern man wusste sehr genau, was da stattfindet. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Das war Erziehungsprogramm.
Du hast gerade schon den Begriff genannt. Ich hatte den vorher tatsächlich noch nie gehört, den Begriff Verschickungskinder. Mhm. Dieses Leid ist jetzt also zumindest von politischer Seite anerkannt. Hast du nach dieser Anerkennung nochmal Einrichtungen konfrontiert, wenn ich da so an die Franziskanerin in Thüne denke?
Ja,
zum Beispiel?
Anfang November 2020 mache ich mich wieder auf den Weg nach Thüne und ja, bin jetzt wieder im Kloster. Diesmal empfängt mich die Generaloberin nebenan im Gästehaus. Sie sitzt mit Gesichtsmaske jetzt vor mir. Der Tisch ist eingedeckt mit Plätzchen, Wasser und Kaffee. Und ihre Statements von damals, die stehen seit 3,5 Jahren online.
Ich muss sagen, dass die Situation des Interviews damals für mich recht ungünstig war, weil ich noch nicht lange im Amt war und nicht die Möglichkeit hatte, ausführlich die Vorwürfe zu recherchieren. Dazu würde ich heute anders Stellung nehmen, als ich es vor 3,5 Jahren getan habe. Es beschämt mich zutiefst, die Schilderungen der ehemaligen Kurkinder zu lesen. Vor allen Dingen erschreckt mich die Gewalt, Zwangsernährung, Briefzensur, Strafen, Schläge, denen die Kurkinder ausgesetzt waren. Ich kann sie nur um Verzeihung bitten für das, was sie durch Mitschwestern oder Mitarbeiter haben erleiden bzw. aushalten müssen.
Das war also eine Entschuldigung von einer Ordensschwester, deren Orden Kinderheime damals betrieben hat, in denen diese Kinderkuren stattgefunden haben. Das ist also 10 Jahre, nachdem Gabriele Peipka diese Kommentarflut im Netz ausgelöst hat. Mhm. Die hat also musste im Prinzip 10 Jahre darauf warten und leider hat es das eigentliche Opfer, das Verschickungskind, gar nicht mehr mitbekommen. Sie hat sich aber jetzt ja nur zu der schwarzen Pädagogik geäußert, ne? Sie hat ja da nochmal diese Beispiele genannt, unter dem dieser Begriff fällt. Was kommt zum Vorwurf der sexuellen Gewalt?
Also für Gabriele Peipkas Vorwürfe gäbe es weiterhin keine Daten, sagt sie, oder irgendwelche Belege. Aber sie sei einem anderen Kommentar auf der Seite des Netzwerk B nachgegangen.
Der war mir im letzten Interview noch nicht zur Verfügung, weil er erst später eingetragen worden ist. Da geht es um einen sexuellen Missbrauch in den 80er Jahren, der einem Erzieher zur Last gelegt wird. Gegen diesen Erzieher habe ich inzwischen Strafanzeige erstattet. Was die Kinder sagen, habe ich als Grundlage für die Strafanzeige genommen.
Macht sie da genauere Angaben, wann das war, wer das war und so?
Nee, also dazu schweigt sie wegen des laufenden Verfahrens. Also ich weiß nicht, wer diese Kinder sind. Sie spricht von einem Vorwurf auf der Website, hat sie ja gerade gesagt. Und da gibt es eben nur den Eintrag von diesem User namens Marco, der von Missbrauch durch einen Mitarbeiter in den 80ern schreibt. Der Eintrag ist aber von 2015. Darauf hatte sie bei meinem Interview 2017 also schon Zugriff. Diesen Marco erreiche ich leider nicht über das Netzwerk B. Aber dass Daniel B. 1975 Opfer dieses von ihr angezeigten Mitarbeiters wurde, das schließt Cordes Reike aus.
Dieser zweite geschilderte sexuelle Missbrauch ist in den 80er Jahren geschehen Der Erzieher, dem das zur Last gelegt wird, war in den 70er Jahren noch nicht da.
Aber möglicherweise könnte es sein, dass auch andere Erzieher, Erzieherinnen die Situation ausgenutzt haben und sowas auch Daniel B. hätte passieren können.
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich war da zum dicker werden, saß aber an einem Tisch mit Kindern, die dünner werden sollten. Und ich weiß noch, wie wir mal Milchreis bekommen hatten und ich mochte den überhaupt nicht und habe den dann immer dem etwas zu dicken Kind zugeschustert, was aber nur ging, wenn keiner geguckt hat. Dann habe ich noch eine Erinnerung daran gehabt, dass es Sohlebäder gab. Man dann in diesen furchtbaren Wannen lag und anschließend mit eiskaltem Wasser übergossen wurde. Ich kam wieder und hatte einen Sprachfehler. Ich konnte kein SCH mehr sprechen. Damals war es nur so ein ganz großes Gefühl von Einsamkeit. Und erst 2009 sind Erinnerungen innerhalb einer Traumatherapie dann hochgekommen. Ich habe dann wie so ein Puzzlestück immer mehr sehen können. Und für mich war es dann klar, ich wusste auch noch, dass ich in dieser Kur krank gewesen war. Und ich war damals auf einer Krankenstation ganz alleine in einem Zimmer und wo dann ein Arzt reingekommen ist und mich mehrmals zu Oralsex gezwungen hat.
Essenszwang, eiskaltes Wasser, Einsamkeit, sexueller Missbrauch. Ihr hört eine 1Live-Reportage, die euch triggern könnte. Als Kind in Erholung geschickt werden und dort dann wochenlang leiden. Das ist vielen Kindern passiert, wie man heute weiß. Wir sprechen in der 1Live-Reportage über den Albtraum Kinderkur. Lena Gillhaus geht Geschichten von Opfern nach und versucht, die Verantwortlichen zu konfrontieren. Das machst du mittlerweile seit 4 Jahren, Lena. Mit wem telefonierst du da jetzt?
Ja, ich nenne sie mal Petra Meier, weil sie anonym bleiben will. Und vorher habe ich ja einige Leute gesprochen, die aus dem Sektor rausgeschickt wurden nach Bayern oder an die Nordsee. Aber auch hier bei uns gab es Heime, zum Beispiel in Bad Sassendorf bei Arnsberg. Und das sehe ich in einer der Forumsgruppen von der Verschickungskinderinitiative. Und habe da so eine Gruppe entdeckt, die über Bad Sassendorf geschrieben hat. Und die Leute waren so lieb und haben mich in ihre WhatsApp-Gruppe eingeladen. Und Petra und die anderen teilen da eben ihre Erinnerungen. Und so schreckliche Erinnerungen wie Petra haben die anderen nicht. Viele können sich auch gar nicht mehr richtig dran erinnern, was da passiert ist.
Ja, Petra sagt ja auch, erst 2009 im Rahmen einer Traumatherapie ist das bei ihr so richtig wiedergekommen mit den Erinnerungen. Ist Petra danach, als sie wirklich mehr Dinge sich wieder zurückerinnert hat, der Sache nachgegangen?
Ja, sie wusste noch, dass sie von der DRK nach Bad Sassendorf verschickt wurde. Und auf Anfrage 2011 nennt ihr die DRK damals ein falsches Haus. Über ein altes Dokument findet Petra dann aber heraus, dass sie in diesem Haus Hamburg war. Und wieder auf Anfrage meldet die DRK, keine Daten über das mittlerweile veräußerte Haus zu besitzen. Petra hat also keinerlei Anhaltspunkte zu diesem Mann.
Und habe dann auch überlegt, ob ich Anzeige erstatten kann, wobei ich dann auch gemerkt habe, dass ich die Kraft nicht damals nicht gehabt hätte, weil ich keinen Namen hatte. Und weil doch Richter immer wieder gemeint haben, ja, sowas erfinden sich Frauen. Also ich habe den Glauben in das Justizsystem verloren und auch einfach gar nicht die Kraft gehabt, gegen sowas Gewaltiges anzukämpfen. Weil ich einfach weiß, wie schwer es ist, dass einem geglaubt wird. Gerade wenn man nur Bruchstücke von seiner Erinnerung wiederbekommt.
Das heißt, sie konnte dann auch nichts erreichen.
Ja, zumindest wurde ihr Antrag auf Unterstützung durch den Fonds für sexuellen Missbrauch bewilligt, in dem ist auch die DRK, mehr aber auch nicht. 2 weitere Betroffene schreiben mir, dass sie seit ihren Aufenthalten in den 70er und 80er Jahren an Angst und Panik leiden und auch einfach mehr Informationen wollen von der DRK, um dieses dunkle Kapitel in ihrer Kindheit zu beleuchten. Ich frage deshalb jetzt erstmal bei der DRK ganz allgemein nach, ob Beschwerden vorliegen und wie sie bei der Aufarbeitung mithelfen wollen.
Bekommst du eine Antwort?
Also ein Interview mit mir lehnt die DRK ab. Ein Pressesprecher schreibt per Mail, man könne zu meiner Recherche leider nichts beitragen, sei mit Interessensvertretern der Verschickungskinder im Austausch und helfe nach Kräften bei der Aufklärung und Dokumentation. Aufbewahrungsfristen seien leider längst verstrichen. Deshalb gäbe es keine versicherten bezogenen Daten in den Archiven.
Das ist für die Betroffenen vermutlich jetzt nicht so die befriedigendste Antwort.
Ja, also Petra geht's nicht so gut mit der Antwort und Kraft zieht sie aber aus dem Austausch mit anderen und ist froh, dass es diese betroffenen Organisation jetzt gibt.
Ich finde das total gut, weil es endlich an die Öffentlichkeit muss. Es muss auch geschichtlich aufgearbeitet werden und auch die Träger müssen sich entschuldigen. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, das ist ein Einzelfall gewesen. Mir war das gar nicht bewusst, dass so viele andere Kinder verschickt wurden. Also heute glaube ich, dass das systematisch gemacht worden ist und wahrscheinlich der Arzt das nicht nur einmal gemacht hat. Von der DRK habe ich bislang überhaupt nichts bekommen, außer die Genehmigung durch den Fonds für sexuellen Missbrauch, Gelder dafür für weitere Traumatherapie zu verwenden. Aber eine Erklärung, was vielleicht in dem Heim passiert ist, oder eine Entschuldigung gab es bis dato nicht.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, deine ersten Rechercheergebnisse gibt es schon seit 2017 und da steht es auch alles online. Jetzt hätte ich irgendwie auch so ein bisschen gedacht, dass die Träger so ein bisschen unter stärkerem öffentlichen Druck auch seitdem stehen. Also, dass sie vielleicht heute mehr kooperieren und helfen, zumindest auch vielleicht Verantwortung übernehmen, bis zu einem gewissen Grad.
Also in vielen Fällen immer erst nachdem berichtet wurde, zum Beispiel die Diakonie, die haben inzwischen Schuld eingeräumt, nachdem Betroffene öffentlich gemacht hatten, dass es 3 Todesfälle gab, nämlich wegen Erbrechen und Verprügeln von älteren Kindern eines kleineren Kindes. Ja, und bei anderen Trägern, die ich kontaktiere, weiter hohe Schweigemauern. Der Stiftung Bundesbahn Sozialwerk, der schicke ich nochmal Berichte meiner Verwandten jetzt und anderer Betroffenen, die im Forum der Selbsthilfeorganisation nämlich auch Ähnliches wie meine Familie über BSW-Heime schreiben. Die Stiftung antwortet dann aber wieder, keine Daten zu besitzen und diesmal, dass ich mich nicht mehr melden soll.
Ja, bitte halte ich auch daran. Das geht so nicht.
Ja, ich wende mich deswegen dann direkt an die Deutsche Bahn. Und die schreibt zumindest, die Berichte seien schrecklich und nennt mir 3 Schriften im Deutsche Bahnmuseum, die ich bestelle.
Aha, was sind das für Schriften? Was steht da drin?
Ja, die sind so aus den 70ern und 80ern und da finde ich die erste Liste überhaupt von diesen BSW-Heimen. Da sind 10 Heime aufgelistet. Auch die Betroffenenorganisation hatte noch gar keine Daten über diese Heime vom Bundesbahnsozialwerk. Mir hilft es bei der Suche aber nicht weiter, denn das einzige Heim auf Sylt, das da drin steht, das erkennt mein Vater auf den Bildern nicht wieder.
Jetzt könnte man sagen, gut, also solche Informationen, auch so die Liste der Heime und so, könnte die Bahn ja auch selbstständig zusammenstellen und Journalisten oder Betroffenen geben.
Ja, wenn man sich vorstellt als Betroffener, also ist es ja bei mir mein Job, aber da zu suchen, das muss ja mühsam sein. Die Eigeninitiative ist ziemlich gering und ich fahre jetzt gerade nach Wesel ins Wahlkreisbüro der jungen CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quick. Die fordert auch Aufarbeitung der Verschickungsmissstände und kritisiert unkooperatives Verhalten der Träger.
Nein, wenn keine Informationen vorliegen, dann kann man einfach sagen, es liegen keine Informationen vor. Dann kann man aber immer noch sagen, man ist zum Gespräch bereit oder versucht, was weiß ich, ehemalige Mitarbeiter zu finden oder wie auch immer. Also eine Bereitschaft erwarte ich von jedem einzelnen Träger in diesem Land. Das will ich auch ganz klar so formulieren. Wenn es tatsächlich keine Aktenlage mehr gibt, dann glaube ich, muss man das an der Stelle auch hinnehmen. Wenn aber sozusagen beispielsweise ein Betroffener sagt, ihm wurde jetzt im Heim XY das angetan, dann erwarte ich auch von jedem Träger, dass er sich damit auseinandersetzt und nicht eine Aussage tätigt, wie bitte melden Sie sich nicht mehr.
Das sehe ich ja persönlich genauso, aber ich bin nicht in der Politik. Was tut denn konkret die NRW-Landesregierung, damit sich was ändert?
Also Quick findet, der Bund sollte aufarbeiten, weil es ein bundesweites Phänomen sei. Und dass auch die CDU in NRW wenig Eigeninitiative mitbringt, das hat eine kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Dennis Melzer im März 2020 gezeigt. Denn auf Melzers Fragen A, wie viele Kinder aus dem Sektor verschickt wurden und B, wie viele Verschickungsheime es in NRW gab, hat die schwarz-gelbe Landesregierung zu A geantwortet, dass man keine Daten besitze und B, 3 Heime. Dabei hatten damals die Betroffenen schon recherchiert aus einem Buch aus den 60er Jahren, dass es 177 Heime in NRW gab und das auch total prominent auf der Webseite Verschickungskinder platziert. Die CDU hat also nicht mal auf die Seite geklickt. Ich erzähle jetzt Anja Röhl davon.
Köstlich.
Das ist ihre Reaktion darauf. Sie ist Gründerin der Betroffeneninitiative, die Aufarbeitung von der Politik fordert.
Ja, unmöglich. Das finde ich natürlich unfassbar. Das zeigt, wie wenig interessiert diese Partei an diesem Problem ist, klar. Und das kann man aber nicht durchgehend sagen. Wir haben also durchaus auch Politiker, heutige Politiker, die selber Verschickungskinder waren und ihr Nichtwissen da auch dann ehrlich rüberbringen. Die Vorgängergeneration, ja, in den Gesundheitsinstitutionen, der ist natürlich erfolgreich gelungen, das Thema unter den Teppich zu kehren.
Jetzt hatte Herr Melzer ja schon im März eine kleine Anfrage geschickt an die Landesregierung, um zu wissen, wie sieht's aus in Sachen Aufarbeitungshilfe. Wie kommt es, dass erst am 1.10. eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde?
Ja, ich würde die Sachen überhaupt gar nicht in Zusammenhang sehen. Also die kleine Anfrage ist gekommen, die ist beantwortet worden. Das Haus hat sich auch vorher mit dem Thema schon beschäftigt.
Haben Sie denn da mittlerweile helfen können, unterstützen können? Gibt es da mittlerweile eine Liste von Kurheimen, in die man sich anschauen kann? Oder sehen Sie gar nicht die Arbeit der Arbeitsgruppe, selbstständig auch nochmal den Betroffenen zuzuarbeiten und mit Informationen auszuhelfen?
Also diese Informationen gibt es ja nicht. Ja, das heißt, wir reden jetzt hier von einem Feld, das noch nicht erforscht ist. Und ich denke, dass da jetzt der Bund gefordert ist, eine wirklich umfassende Studie auf den Weg zu bringen, damit dieses Feld ausgeleuchtet wird. Das für NRW zu machen, wäre wenig sinnvoll und würde, glaube ich, auch dem Thema nicht gerecht werden.
Ihr hört die 1Live-Reportage über ein unerforschtes Feld, nämlich die millionenfachen Verschickungen von Kindern. So hieß das zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 1990er Jahren. Kinder wurden zur Erholung in die Kinderkur geschickt und wurden dort oft auf unterschiedliche Art und Weise misshandelt. Dazu recherchiert 1Live-Reporterin Lena Gillhaus seit 4 Jahren und jetzt sprichst du mit einem Vertreter einer Arbeitsgruppe, wenn ich das richtig verstanden habe, die fordert, der Bund solle Licht ins Dunkel bringen.
Genau, ich bin im NRW-Gesundheitsministerium und spreche mit Anselm Kipp, Leiter dieser Arbeitsgruppe, und die setzt sich eben mit Kinderverschickungen und anderen Aufarbeitungen auseinander, sagt er. Gegründet wurde sie also erst kurz nach der Veröffentlichung eines Antrags des SPD-Abgeordneten Dennis Melzer am 29.09.2020. In dem hatte er die Landesregierung aufgefordert, die Betroffenen mehr bei der Aufarbeitung zu unterstützen. Kipp von dieser frisch gegründeten Gruppe sagt, man habe sich inzwischen schon mit Betroffenen getroffen und würde sie bei der Gründung eines Landesverbandes unterstützen. Aber die Beschaffung von Daten, das solle eben der Bund übernehmen. Anja Röhl von der Initiative Verschickungskinder, die kritisiert diese Haltung. Auch die Länder müssten aufarbeiten.
Weil dort in den Landesarchiven die Verwaltungsakten zu den Heimen liegen und natürlich auch eine enorme Verantwortung. Denn schließlich waren die Jugendämter der Länder jeweils damit beauftragt, diese Heime zu kontrollieren und haben ja auch Beanstandungen gefunden. Und warum dem nicht nachgegangen wurde in verschiedenen Fällen, das ist eben die Frage. Dazu muss man sich stellen.
Haben die das auch hier im Sektor gemacht?
Ja, also auf meine Nachfrage ist weder der Arbeitsgruppe im Gesundheitsministerium noch dem Landesjugendamt klar, wer überhaupt die Aufsicht über die Kurheime hatte, also wo die Daten liegen. Das soll der Bund klären, sagt wieder die Arbeitsgruppe.
Na klar.
Genau. Das Bundesfamilienministerium, das teilt mir mit, dass sie sich ein Jahr, nachdem sich Röhl und Co. da mit diesen 1000 Berichten an sie gewendet haben, noch nicht mal mit den Betroffenen getroffen haben, man das jetzt mal anvisiere und noch die Zuständigkeiten der Ressorts kläre. Nur Baden-Württemberg hat dem Verein zur Aufarbeitung der Kinderverschickungen inzwischen 30.000 Euro zugesichert. Die sind noch nicht geflossen. Und Blogger Simon Lissner, mit dem ich ja diesen Videocall habe, der findet:
Es ist ein völliger Mangel an Eigeninitiative bei der Politik festzustellen, wenn es darum geht, Missstände aufzudecken und zu beseitigen. Und man lässt immer nur das raus und gibt immer nur das zu, wo sehr oft Journalistinnen und Journalisten sich hingestellt haben und haben monatelang recherchiert und haben das Punkt für Punkt nachgewiesen. Und erst dann, wenn überhaupt nicht mehr daran zu rütteln ist, dann kommen Politiker oder auch Vertreter dieser Institution: Ja, wir haben gefehlt, wir werden jetzt gucken, was wir an wiedergutmachen können. Und das ist verlogen.
So hat das ja auch der Franziskanerorden in Thüne gemacht.
Genau, ja. Petra und die anderen ehemaligen Kurkinder, die im Haus Hamburg in Bad Sassendorf waren, die hoffen deshalb, dass sich vielleicht was für die Betroffenen aus der DAK was bewirken kann. Und ich konfrontiere die Versicherung deshalb jetzt per Mail mit Petras ganz konkreten Schilderungen, auch über den Arzt und weiteren ehemaligen Kurkindern. Die haben eher nur so schemenhafte Erinnerungen, die so albtraumhaft sind, aber keine konkreten eben mehr. Und dass sie eben Daten über ihre Aufenthalte fordern. Noch am selben Tag werde ich vom Pressesprecher angerufen, man wolle das prüfen. Die Betroffenen entbinden die DRK mir gegenüber von der Schweigepflicht und dann wird mir ein Interview in Aussicht gestellt. Am 20. November 2020 telefoniere ich mit DRK-Sprecher Jörg Bodanowitz.
Uns sind jetzt durch Ihre Recherche Beschwerden bekannt geworden, aber es gab nur einzelne Verschickungskinder, die sich bei uns gemeldet haben. Ja, wir sind lange Zeit davon ausgegangen, dass es sich um Einzelfälle handelt. Durch die doch relativ eindrücklichen und schockierenden Schilderungen, die Sie uns geschickt haben und weitere Schilderungen, die wir jetzt recherchiert haben, ist uns klar geworden, wie groß die Missstände damals in diesen Einrichtungen waren, die systematischen Charakter hatten.
Aber Sie kannten schon vor deiner Anfrage Einzelfälle.
Ja, insgesamt 5 Betroffene hatten sich schon gemeldet, inklusive Petra Meier, sagt er. Und ich habe der DRK ja nur Berichte von 2 weiteren geschickt, die eher vage waren. Man habe die früheren Berichte der Pädagogik einer damaligen Zeit zugeordnet, sagt er.
Aber die Schilderungen reichen ja bis in die 80er.
Ja, das solle jetzt geprüft werden. Von Petra Meyers Fall habe die Unternehmenskommunikation, sagt er, und der Fachbereich für Kuren nichts gewusst, weil das Justiziariat den Fall vertraulich gehalten habe.
Und erst durch ihre konkrete Nachfrage und die Schweigepflichtsentbindung konnten wir den Vorgang dann transparent machen und aufklären und dazu Stellung nehmen. Also, dass das Frau erlebt hat, das ist ja unglaublich schrecklich und das ist völlig klar, dass das traumatisierend ist und dass ein Mensch lebenlang unter solchen Erlebnissen leidet. Der Täter, der sich damals an ihr vergangen hat, wird ja sicherlich kein Täter gewesen sein, der das nur einmal gemacht hat. Weil man davon ausgehen kann, dass solche Täter Wiederholungstäter sind, gerade wenn sie sich sicher fühlen. Wir sind auch darauf eingestellt, dass sich weitere Opfer dieses Arztes bei uns melden werden.
Welche weiteren Schritte wollen die jetzt machen?
Also die wollen jetzt einen Ansprechpartner benennen mit psychologischer Ausbildung, wo Betroffene vertraulich und unter Schutz der Privatsphäre über ihre Erfahrungen reden könnten und auf die betroffenen Organisationen nochmal zugehen. Sie hatten ja in der ersten E-Mail schon behauptet, in Kontakt mit denen zu stehen und eben nachforschen, wo noch Akten liegen könnten.
Wie geht's Petra mit dieser Reaktion?
Also sie bekommt jetzt einen Brief mit einer Entschuldigung im Namen der Geschäftsleitung und das Angebot für ein Gespräch und hofft, dass der DRK diese Aufarbeitung jetzt wirklich wichtig ist und freut sich, dass ihr Leid jetzt anerkannt wird. Hofft, dass vielleicht ein kleiner Stein ins Rollen kommt und auch andere Träger anfangen, ihre Augen aufzumachen, sagt sie. Den Täter jetzt noch zu belangen, das ist aber inzwischen wegen der Verjährungsfristen unmöglich und die Folgen für ihr späteres Leben, die sind sowieso nie wieder gut zu machen.
Was hätte das Ihnen erspart, wenn Sie da nicht hingeschickt worden wären?
Tut mir leid, das geht mir zu nahe gerade.
Ach, das war mir leid. Ja.
Ich glaube, es hat mir ganz viel Freude genommen im Leben.
Mhm.
Einfach so Lebensfreude und auch ja. Vertrauen in andere Menschen.
Okay, ich habe eine Gänsehaut gerade, guck mal. Lass mal durchatmen jetzt. Also ich bin wirklich total schockiert von den Schilderungen, von den Reaktionen darauf. Du bist seit 4 Jahren auf Spurensuche zu diesen Kinderverschickungen. Wir sprechen von schwarzer Pädagogik, also von Esszwang, von Prügel, von Isolation, von sexueller Gewalt. Ich habe so das Gefühl, bei deinen Recherchen läufst du entweder gegen eine Mauer oder du wirst von A nach B geschickt. Das sollte jetzt der Bund mal erledigen. Oder du kriegst wirklich insgesamt nur sehr mühselig so Licht ins Dunkel, ne? Die mutmaßlichen Täter auch irgendwie überhaupt gar nicht ins Visier. Aber du hast ja zumindest jetzt mal 2 Träger solcher Kurheime von früher bewegen können, ihre Verantwortung einzugestehen. Gib uns mal so ein bisschen so einen Einblick in so deine Arbeit in den letzten 4 Jahren. Wie anstrengend ist das?
Ja, also die Recherche an dem Thema ist echt kräftezehrend und gefühlt ja so ein Fass ohne Boden. Es gibt so viele Geschichten da draußen, die man gar nicht alle erzählen kann. Toll ist, finde ich, dass jetzt Anja Röhl und viele Betroffene sich so einsetzen und mutig erzählen und selber recherchieren. Ich mache ja nur meinen Job, die sind ehrenamtlich unterwegs und auch noch persönlich betroffen und kommen auch nur schwer weiter. Und ich finde es einfach erschreckend und unverständlich, dass es zu diesem langen und großen Kapitel so wenig Daten gibt und immer noch so wenig passiert ist, das zu ändern. Die Betroffenen selbst haben inzwischen ganz viele wertvolle Informationen bereitgestellt in Eigeninitiative und die wünsche ich mir auch von Trägern und Politik. Ich finde auch die Verantwortung einzelnen Ex-Nazis zuzuschieben, die Heime geleitet haben, problematisch. Darüber wurde jetzt auch berichtet. Viele Kurheime gab es eben schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, habe ich in Unterlagen entdeckt. Und da gab es diese Form der Erziehung ja auch schon. Zeigt zum Beispiel der Film Das Weiße Band ganz eindrücklich. Und man nimmt damit der Gesellschaft die Verantwortung, den ganzen Fachkräften, auch den Eltern. Die Kinder oft, das habe ich von mehreren Betroffenen gehört, haben trotz der Schilderung der Kinder wiederholt dahin geschickt haben. Und so ein Umgang fand ja auch lange in Kinder- oder Behindertenheimen statt, in Internaten, Jugendeinrichtungen, Kitas, der Schule, der Kirche und auch im eigenen Elternhaus. Da eben, wo Menschen ausgeliefert sind. Auch heute gilt deshalb weiterhin hinschauen.
Das war die 1Live-Reportage Albtraum Kinderkur. Lena Gillhaus war für uns auf der Suche nach Verschickungskindern und ihren Geschichten und will auch so ein bisschen dazu beitragen, dass das Schweigen der Täter und der Verantwortlichen aufgebrochen wird. Vielen Dank, Lena. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin Jörn Bär. Passt auf euch auf. Ciao.